Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei unserem Musiksalon, in dem wir heute eine der berühmtesten Symphonien der Wiener Klassik besprechen möchten. Die 6. Symphonie in F-Dur, Opus 68 von Ludwig van Beethoven. Die Sinfonia Pastorale, die anders als das gleichzeitig komponierte und am selben Tag, dem 22. Dezember 1808 in Wien uraufgeführte Schwesterstück, die sogenannte Schicksalssymphonie, ihren Titel von Beethoven selbst bekommen hat. Die beiden Werke, die 5. und die 6., sind tatsächlich nicht nur gleichzeitig uraufgeführt, sondern auch komponiert worden. Und das ist etwa so, als würde sich ein Maler mit der Darstellung des Himmels und der Hölle gleichzeitig beschäftigen. Wir alle kennen den Beginn der 5. Symphonie. So pocht das Schicksal an die Pforten, hat man dazu gesagt. Das ist sehr pathetisch. Wie gesagt, auch der Titel Schicksalssymphonie ist nicht von Beethoven. Aber ganz falsch ist diese Zuordnung nicht. Kampf und Sieg hat man mit dieser Musik, die aus dem trotzigen C-Moll in strahlendes C-Dur führt, assoziiert. Unterdrückung und Revolution, das kann es auch sein, je nach Befindlichkeit der Kommentatoren und musikalischen Sterndeuter. Aber das Prinzip durch Nacht zum Licht, per aspera ad astra, das ist diesem Stück nicht abzusprechen. Und man kann die Gewalt des Ausdrucks an den ersten Takten zweifellos bereits ablesen oder besser abhören. Man weiß, nach diesen paar Tönen, da geht es ums Ganze. Vielleicht weiß man das auch bei der so ganz anders gearteten Pastoralsymphonie. Auch da stehen bezeichnende, vielleicht wirklich programmatische Töne gleich am Anfang. Weiß man nun, dass Beethoven selbst seine Symphonie die Pastorale genannt hat, dann wird man diese Klänge nolens volens als ein Aufatmen empfinden. Der Titel spricht eine klare Sprache. Beethoven hat allen Sätzen dieser 5-sätzigen Symphonie kleine Kapitelüberschriften beigegeben und über dem Anfang steht angenehme, heitere Empfindungen, welche bei der Ankunft auf dem Lande im Menschen erwachen. Tatsächlich geht es entsprechend sommerfrische gestimmt weiter. Wie in der 5., im 1. Satz, der vorwärtsstürmende, heftig bewegte Charakter der Musik durchwegs erhalten bleibt, da ist es auch dort übrigens, wo ein bisschen Licht durch die finstere Wolkendecke hereinzubrechen scheint, da bleibt im Kopfsatz der Pastorale die milde, bukolische Grundstimmung durchwegs bestehen. Wirkungen zieht Beethoven in diesem Fall weniger aus Kontrasten, denn aus großen Atemzügen bei der Betrachtung der lieblichen Landschaft und dessen, was sie für Herz und Sinn des Sommerfrischlers bereithalten könnte. So hört man die Entwicklung der ersten Minuten dieser Symphonie wie eine Entfaltung eines großen harmonischen Panoramas. Wie in der C-Moll-Symphonie ist auch in dieser F-Dur-Symphonie der Kopfsatz ein Sonatensatz, ein Sonatenhauptsatz. Also folgt auf die Exposition, die wir gerade gehört haben, die Themenaufstellung, die sogenannte Durchführung. Und wie in der fünften bleibt der Charakter weiterhin erhalten. Der ganze Satz entwickelt sich in einem großen Bogen. In der fünften ist es ein unaufhaltsames Drama, in der sechsten bleibt es bei den wohltuenden Atemzügen, die je länger sie dauern, immer reichere Sauerstoffzufuhr mit sich bringen, wenn wir bei dem Bild bleiben möchten. Immer dieselbe Musik, aus Wiederholungen der immer gleichen Motivteilchen in allen Registern des Orchesters. Je länger diese Luftkur dauert, umso umfassender nehmen wir die ganze Bandbreite der hier gebotenen Erholungsmöglichkeiten in uns auf. Beethoven moduliert immer weiter von der Ausgangstonart in entferntere Regionen. Über B-Dur erreichen wir D-Dur, beim zweiten großen Atemzug dann G-Dur und E-Dur, beim dritten über A-Dur, G-Moll und C-Dur, womit wir in der Dominante der Grundtonart angelangt werden und daher auf ganz natürliche Weise die sogenannte Reprise, die Wiederholung des ersten Symphonieteils, erreichen. Wir haben damit einen weiten harmonischen Horizont abgesteckt. Wir haben nach unseren harmonischen Reisen wieder zurückgefunden, die Reprise beginnt und zuletzt herrscht bei diesem Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande eine geradezu ausgelassene Fröhlichkeit. Man ist gerüstet für einen erholsamen Aufenthalt. Verzeihen Sie bitte den Reiseprospektton, aber irgendwie hat Beethoven so etwas wohl gemeint. Halten wir ein wenig inne an diesem Schluss des ersten Satzes der Pastoralsymphonie. Das Stück steht nicht im luftleeren Raum, ist keine reine Erfindung in seiner Programmatik von Ludwig van Beethoven. Naturschilderungen wie diese, die spürt jeder Klassikfreund im 21. Jahrhundert bei seiner Repertoirekenntnis schon viel früher auf. Die vier Jahreszeiten von Vivaldi, die fallen allen wahrscheinlich ein, auch die Jahreszeiten und nicht zu vergessen die Schöpfung, die beiden großen Oratorien des Vorbilds und zeitweiligen Lehrers von Beethoven, Joseph Haydn. Auch diese Werke enthalten viele programmatische Naturschilderungen. Bei Haydn reichen sie von Sturmgewittern bis hin zu pittoresken, klanglichen Umsetzungen von Regentropfen und Schneeflocken. Beethoven hat sich darüber durchaus lustig gemacht zu Zeiten. In seiner Pastoralsymphonie beschreibt er nun aber selber das Murmeln eines Baches und Vogelrufe von Kuckuck, Nachtigall und Wachtel. Aber, wie schon im ersten Satz zu hören, es geht da um die Erschließung eines metaphysischen musikalischen Raums. Nicht von ungefähr hat Beethoven über die Partitur die Worte drucken lassen. Pastoralsinfonie oder Erinnerungen an das Landleben und darunter mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Der Satz ist nun wichtig. Wahrscheinlich wollte Beethoven der Kritik gleich den Wind aus den Segeln nehmen und signalisieren, also um Vogelrufe und Gewitterstürme, die ja dann auch noch vorkommen, um die geht's nicht, oder jedenfalls nicht in erster Linie. Da fand sich nun in der Bibliothek des Komponisten eine der wichtigsten kulturphilosophischen Abhandlungen seiner Epoche. Von Johann Georg Sulzer, Jahrgang 1720, erschien die Allgemeine Theorie der schönen Künste. Und da ist zu lesen über das Thema Malerei in der Kunst und in der Musik. Der eigentlich für die Musik dienende Stoff ist leidenschaftliche Empfindung. Doch geht es auch wohl an, dass sie bloße Charaktere schildert. Dazu nennt Sulzer nun die Beispiele Couperin und der Beethoven bestens bekannte Karl Philipp Emanuel Bach. Für die Pastorale ist relevant das folgende Zitat bei Sulzer. Es geht auch an, Malereien aus der leblosen Natur in Musik zu bringen, nicht nur solche, die in der Natur selbst sich dem Gehör einprägen, wie der Donner oder der Sturm, sondern auch die, welche das Gemüte durch bestimmte Empfindungen rühren, wie die Lieblichkeit einer stillen ländlichen Szene, wenn nur die Musik die Poesie zur Begleiterin hat, die uns das Gemälde, dessen Wirkung wir durch das Gehör empfinden, zugleich der Einbildungskraft vorstellt. Da haben wir jetzt vielleicht die Rätsellösung, was Beethoven mit dem Ausdruck »mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei« gemeint haben könnte. Weiter bei Sulzer lesen wir, welche ästhetischen Grenzen bei alledem immer zu ziehen wären. Er schreibt nämlich, »aber Malereien, die der Dichter beiläufig nicht um die Empfindung zu erregen, sondern als Vergleichungen, um den Gedanken mehr Licht zu geben, angebracht hat, auch durch Musik auszudrücken, selbst da, wo der Eindruck derselben dem wahren, durch das ganze Stück herrschenden Ausdruck schadet, ist eine Sache, die sich kein verständiger Tonsetzer sollte einfallen lassen. Und weiter, ebenso wenn der Tonsetzer uns körperliche Gegenstände malt, die mit den Empfindungen gar keine Gemeinschaft haben, so wie man bisweilen sieht, dass mitten in einem empfindungsvollen Stück bloß um die Kunst und des Sängers Fertigkeit zu zeigen, das Gurgeln der Nachtigall oder das Geheul einer Nachteule geschildert und dadurch die Empfindung völlig zernichtet wird. Der Tonsetzer muss sich schlechterdings dergleichen Kindereien enthalten. Er muss bedenken, dass die Musik weder für den Verstand noch für die Einbildungskraft, sondern bloß für das Herz arbeitet. Diese Denkungsart hat sich Beethoven ganz zu eigen gemacht. Er schreibt selber einmal in einem Skizzenbuch, »Jede Malerei, nachdem sie in der Instrumentalmusik zu weit getrieben, verliert.« Also in seiner Pastorale verliert Beethoven natürlich nicht. Überlegen wir uns, wie das ist mit den Vogelrufen in unserer Symphonie. Am Ende des zweiten Satzes hören wir ja die Nachtigall in der Flöte, die Wachtel in der Oboe und den Kuckuck in der Klarinette. Wir haben schon im ersten Satz erlebt, dass Beethoven erhaben ist über den Verdacht, hier, um mit Schulz zu sprechen, Kindereien aufgesessen wären. Auch die sogenannte Szene am Bach, der zweite Satz, dient höheren Zwecken als der pittoresken Naturschilderung. Vielmehr setzt sie die Erzählung von den metaphysischen fröhlichen Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande fort. Wir haben da eine wunderbare Vergleichsmöglichkeit mit einem Stück, das in jenen Jahren sehr populär gewesen ist. Der etwa 20 Jahre ältere deutsche Komponist Justin Heinrich Knecht hat schon 1885 eine Pastoralsymphonie herausgebracht, die viele Naturschilderungen enthält und auch die heitere Stimmung eines Aufenthalts auf dem Land in Töne malt. Das ist genau das, was Beethoven vordergründig ja auch tut. Die Symphonie von Knecht beginnt mit einer Musik, die uns heute wirklich vorkommt, als wäre sie das direkte Vorbild zum Beginn des zweiten Satzes von Beethovens Werk. Hören wir mal, wie die Szene am Bach bei Beethoven beginnt. So murmelt also Beethovens Bach. Und so fließt die Musik bei Knecht dahin. Dieser prägnante Triller der melodieführenden Geigen, der kehrt bei Beethoven nahezu 1:1 wieder. Dass Beethoven die Symphonie von Knecht gekannt hat, sie trägt übrigens den Titel Le Portrait Musical de la Nature, das steht insofern außer Zweifel, als wir eine Verlagsanzeige besitzen, die auf derselben Seite eines der frühesten Werke von Beethoven bewirbt, die sogenannten Kurfürstensonaten, die der 13-Jährige in Bonn dem regierenden Kurfürsten gewidmet hat, und im selben Umfeld die Pastoralsymphonie von Knecht. Es ist also schlechterdings undenkbar, dass sich der junge Komponist nicht für ein so spektakulär beworbenes Stück eines Zeitgenossen interessiert haben könnte. Zumal, wenn die Echos 2 Jahrzehnte später in seiner Sinfonia Pastorale ganz eindeutig aufzuspüren sind. Wir hören natürlich auch die Unterschiede. Wie gesagt, Beethoven geht es nicht um ein Portrait musical de la nature, um eine Genremalerei in Tönen sozusagen, sondern es geht ihm um den Ausdruck der Empfindung, wie er selber schreibt. Wenn es sich um ein Porträt handelt, dann um ein Seelenporträt des Komponisten. Oder, sagen wir besser sogar noch, um unser Seelenporträt, um das Porträt der Hörer, die er ja auf eine Reise in höhere Gefilde mitnimmt mit seiner Musik. Vielleicht sind es auch tiefere Gefilde, wenn man so möchte, denn gerade in der Szene am Bach holt Beethoven nach den großen Atemzügen des Kopfsatzes zu einer Reise ins Innere an. Er lotet in die Tiefe unserer Empfindungen. Er hat sich auch zeitlebens mit Philosophie auseinandergesetzt, hat seinen Kant gelesen und spricht noch um 1820 von der Harmonie der Welt mit dem Satz: Das moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns. Es geht also auch nach innen. Wie der erste ist auch der zweite Satz der Pastorale vordergründig in Sonatenhauptsatzform gehalten. Aber er behält die Tendenz bei, eine einmal evozierte Stimmung nicht durch Kontrastwirkungen zu stören. Die Stimmung bleibt die gleiche, wird aber immer mehr intensiviert. Wie schon im Kopfsatz treten wir in der Durchführung eine weite harmonische Reise an. Wir lassen uns führen in geheimnisvolle Regionen, diesmal nicht um uns, sondern in uns. Auf dem Höhepunkt dieser Verinnerlichung, die wahrscheinlich jeder sensible Hörer so empfindet, erreichen wir die weit entfernte Tonart Cestur, enharmonisch umgedeutet in H-Dur. Vom Grundton des Satzes B sind wir also sehr weit entfernt und vom Grundton der Symphonie F sogar so weit als möglich. Auf dem Quintenzirkel erreichen wir den absoluten Gegenpol. Und da umfängt uns wirklich eine magisch entrückte Welt. In den letzten Takten, die wir gerade gehört haben, erreichen wir die Grundtonart wieder. Wir sind also aufgewacht aus den Träumen, wenn man so will. Nach allem, was wir erlebt haben, blicken wir jetzt gelassen, vielleicht sogar amüsiert, auf das lustige Zusammensein der Landleute, die fröhlich ihre Tänze absolvieren. Wir lauschen der Bauernkapelle, die dazu aufspielt und wo sich der eine oder andere Musikant auch einmal verzählt und ein bisschen zu früh einsetzt. Thank you. Da wird dann ganz spontan und ungeniert der Takt gewechselt und eine Art Schuhplattler absolviert. Aber auch das bleibt natürlich nicht an der Oberfläche. Wir würden heute sagen, es ist keine touristische Bespaßung. Der Tanz wird jäh vom hereinbrechenden Unwetter unterbrochen. Und mit einem Mal brechen die Urgewalten der Natur über uns herein und das hat, wie so oft in solchen Fällen, durchaus reinigende Wirkung. Es geht ja eben nicht um Tonmalerei, sondern um unsere Empfindungen. Also erleben wir da nach den mit Staccato-Tönen hingepinselten Regentropfen eine Sturmflut samt Blitz und Donner und gleichzeitig eine Fortsetzung unserer harmonischen Abenteuer der ersten Sätze. Nun gehen wir von F-Moll aus und wir gehen nach B-Moll, nach S-Moll, also vom anfänglichen F-Dur der Symphonie betrachtet in die tiefsten Tiefen des harmonischen Abgrunds. Auch bei Justin Heinrich Knecht gibt es übrigens ein Sturmgewitter im Zentrum der Symphonie. Ich erspare uns aber jetzt den Vergleich. Natürlich steht Beethoven ganz offenkundig turmhoch über jedem möglichen Mitbewerber. Ich würde fast sagen, auch über allen folgenden Größen, die Stürmen äußere Bildhaftigkeit und innere Bedeutung abzugewinnen getrachtet haben. Sagen wir Verdi, Wagner und Richard Strauss mit dessen deutlich von Beethoven inspirierter Alpensymphonie. Die Wolken verziehen sich, die Sonne scheint wieder und es erklingt nach einer beruhigenden, tröstlichen Phrase der Oboe eine Hirtenweise in der Klarinette. Jetzt haben wir irgendwie die eigentliche Durchführung, die dramatische Auseinandersetzung mit den vorangehenden Gedanken und Gefühlen hinter uns. Wir können zurückblicken auf die ganze Symphonie. Zwei musikalische Gedanken haben wir soeben gehört, die Oboenmelodie und die Hirtenweise. Beide sind, wenn wir davon ausgehen, dass es in dieser Symphonie vielleicht zu einer ideellen Auffaltung des Sonatenprinzips auf ein ganzes fünfsätziges Werk kommt, so etwas wie die Antworten auf die musikalischen Themen, die Grundgedanken, auf denen dieses Gesamtwerk basiert. Die Oboenmelodie erklingt, umspielt und ausgeweitet nämlich schon im Hauptthema des ersten Satzes. Das scheint jetzt vielleicht nicht ganz eindeutig, aber das kann auch ganz deutlich werden, wenn wir uns den über die ganze Symphonie gespannten Bogen verdeutlichen und die Melodie nach B-Dur versetzt mit der Oberstimme der Wellenbewegung in der Szene am Bach vergleichen. Dasselbe kommt in weitaus rascherem Tempo mit einigen Zwischentönen durchsetzt, auch am Beginn des ländlichen Tanzes im dritten Satz. Und dann auch noch aufgelöst in Regentropfen, sozusagen vor Beginn des Gewitters. Dieselbe Melodie hat uns ganz ruhig also nun ins Finale geführt. Die Überschrift: Wohltätige, mit Dank an die Gottheit verbundene Gefühle nach dem Sturm. Die Dreiklangszerlegungen der Klarinettenmelodie, die sind eigentlich typisch für das sogenannte Pastorale, das ja schon lang bevor Beethoven dieses Wort als Titel für seine Symphonie gewählt hat, ein bekannter musiktheoretischer Topos gewesen ist. Eine tatsächlich aus Hirtengesängen übernommene Melodieformel, die in vielfachen kleinen Veränderungen, aber immer deutlich erkennbar und, wie bei Beethoven hier sehr oft im Sechs-Achtel-Takt, spätestens seit dem Barock mit ländlichen Szenen assoziiert wird. Solches Pastorale kommt natürlich auch bei Justin Heinrich Knecht vor und später immer wieder in vergleichbaren Situationen. Denken wir nur an Rossinis Szenerie der Schweizer Bergwelt in Wilhelm Tell. Mit ziemlich derselben Musik hat schon Knechts Natursymphonie begonnen. Aber bei Beethoven geht es ja, wie schon gesagt, um mehr, um metaphysische Gedankenwelten. Nicht umsonst spricht er ja vom Dank an die Gottheit, was auch darauf schließen lässt, dass dem Gewittersturm zuvor eine tiefere Bedeutung zukommt als nur Blitz und Donner und eine allzu feuchte Störung ländlichen Tanzbodenvergnügens. Hellhörige vernehmen dann auch die Beziehung des pastoralen Klarinettenthemas am Beginn des Finalsatzes zu einem entscheidenden Moment im ersten Satz der Symphonie. Unsere großen, befreienden Atemzüge dort, die haben uns in der Exposition dieses Erwachens heiterer Empfindungen zu einer Vision dessen geführt, was uns hier in der Folge erwarten wird. Dieses wird nun zu Wir haben unser Ziel also erreicht und es beginnt eine große Meditation über dieses Pastoralthema, das von den Violinen fast wie in Trance hingegeben weitergeführt und gesteigert wird. Thank you. Das hat nun beinahe den Charakter eines Gebets. Spirituelle Assoziationen sind gewiss nicht zu weit hergeholt, wenn wir bedenken, was Beethoven selbst uns zu sagen hat. Auf einem Skizzenblatt notiert er einmal: Allmächtiger im Walde, ich bin selig, glücklich im Walde, jeder Baum spricht durch dich, o Gott. Welche Herrlichkeit, in einer solchen Waldgegend, in den Höhen ist Ruhe, Ruhe ihm zu dienen. Naturschilderungen und Metaphysik. Letztendlich wohl auch ein Gotteslob. Beethovens Pastorale galt unsere heutige Zusammenkunft im Musiksalon der Synkothek. Mehr dazu unter www.synkothek.at. Die Aufnahme, die wir verwendet haben, stammt aus dem Jahr 1958. Das Columbia Symphony Orchestra musizierte unter der Leitung von Bruno Walter. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.